Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins zu Religion und Kirche. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Heute ist ja der 1. Aprilsonntag. Der April hat den Ruf, besonders launisch zu sein, besonders schwankend in seinen Einfällen. Launen ausgeliefert zu sein, das mögen wir ja normalerweise nicht so. Anders ist es mal mit einem spontanen Geistesblitz oder einem kreativen Einfall, einem rettenden Gedanken in einer kniffligen Situation. Die können das Leben bereichern. So eine Eingebung kann das Leben vielleicht sogar auf die richtige Spur bringen. Wenn es mehr ist als eine Laune, um die Kraft der Eingebung dreht sich heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema im zweiten Teil der Sendung. Zunächst aber der Blick auf interessante Neuigkeiten aus der Welt von Religion und Kirche. Das sogenannte York Minster, die Kathedrale von York, ist heute eine der größten und beeindruckendsten Kirchenbauten in Europa. Im 11. Jahrhundert erbaut. Vor mehr als 800 Jahren, da haben sich die Bauleute im Traum nicht ausmalen können, dass in Zukunft mal ein Roboter durch das heilige Kirchenschiff marschieren würde. Spot, so heißt die neueste Anschaffung der britischen Denkmalschutzbehörde, eine Art Roboterhund. Und im ehrwürdigen York Minster zeigt er gerade, was er kann.
Die Szene ist schon wirklich kurios. Sie gleicht einem Computerspiel, vielleicht einem Sci-Fi-Film. Durch das York Minster, eine der größten, altehrwürdigsten Kathedralen Europas, tapst bei Fuß von Mitarbeiterin Laura Cotter ein Hund, aber kein echter. Spot ist ein Roboterhund. Offensichtlich ist das erstaunliche Technologie mit einem ernsten Sinn dahinter. Aber er hat auch ein paar interessante Feature, die einen glauben lassen, es sei ein echter Hund, wenn er zum Beispiel bettelt. Das bringt mich zum Lachen. Spot ist so groß wie ein mittelgroßer Hund, sein Torso ist gelb, er wiegt 30 Kilo. Nur dort, wo Kopf und Fellnase sein müssten, sitzen Kameras und Sensoren. Ein paar Meter über Spot schwebt außerdem eine Drohne. Die beiden sind ein Team und für echte Arbeit gedacht. Am Rosenfenster zum Beispiel. Beim Feuer von 1984 ist es in 40.000 Teile zersprungen. Es hat 4 Jahre gedauert, es wieder zusammenzukleben. Ohne Gerüst können wir nicht sehen, ob noch alles okay ist. Hier kann also die Drohne zum Einsatz kommen. Spot hingegen ist vor allem für Bereiche gedacht, die einsturzgefährdet sind, zu eng oder durch Feuer zu heiß, für Menschen also unzugänglich. So wie damals 1984. Ein Blitzeinschlag setzte den Dachstuhl der Kathedrale in Brand. Der Schaden war immens. Die Feuerwehrleute entschieden sich, das Dach einstürzen zu lassen. Es gab also einen Haufen Trümmer im Inneren der Kirche. Das mussten dann Menschen erkunden. Es dauerte, das wieder sicher zu machen. Spot hingegen hätte den Helfern mit seinen Kameras erstmal eine Übersicht mit 3D-Bildern verschaffen, mit Thermodynamik nach verschütteten Menschen suchen können. Wäre ihm etwas auf den Kopf gefallen, halb so wild. Entwickelt hat den Hund das US-Unternehmen Boston Dynamics. Mehr als 1500 Exemplare sind weltweit im Einsatz mit unterschiedlichen Fähigkeiten, je nach Bedarf. Spot wurde schon ins zerstörte, strahlende Kernkraftwerk in Tschernobyl geschickt, um mit einem Greifer am Proben zu entnehmen. Für eine Tierfuttermarke inspiziert er Fließbänder, um auf Wartungen aufmerksam zu machen. Er ist in Stromkraftwerken und Baugruben unterwegs. Angeschafft für York und den Rest Englands hat ihn die staatliche Denkmalschutzbehörde Historic England für umgerechnet etwa 85.000 Euro. Es klingt teuer, aber wenn man ihn braucht, braucht man ihn. Es ist der einzig sichere Weg für wirklich akkurate Erhebungen, sagt John Bedford, der für die Überwachung der rund 500.000 denkmalgeschützten Gebäude, Gemäuer und historischen Orte mitverantwortlich ist. Durch den Klimawandel seien die nun zusätzlich Verfall ausgesetzt. Alle 2 Monate etwa käme Spot so zum Einsatz. Bedford versichert, dadurch dadurch würden keine Mitarbeiter ersetzt, sondern im Gegenteil geschützt. Aktuell ruhe Spot aber in seinem Körbchen.
He's in his kennel at the moment, yes. He's in a big box.
Bei Bedarf lässt sich Spot schlicht einschalten. Die Batterie hält anderthalb Stunden. Historic England hat mehrere zum Wechseln. Und wenn man nicht aufpasst, dann vergisst man, dass Spot bloß ein Roboter ist und will den gelben Torso unterm Kinn kitzeln. So geschehen Laura Cotter von York Minster.
I did, and I had a selfie with it.
Aber ja, es bleibt dann doch ein Roboterhund. Spot erkundet derzeit die Kathedrale in York im Auftrag der britischen Denkmalschutzbehörde. Und die hat mit ihm noch viel vor, wie unsere Korrespondentin Franziska Hoppen erfahren hat. Für viele Polen war Johannes Paul II. Nicht nur einer der Iren, sondern auch ein besonderer Papst, für manche bis heute der einzig wahre, eine außergewöhnlich geistlich, aber auch politisch einflussreiche Person. In dieser Woche, am 2. April, jährte sich sein Todestag zum 20. Mal. Vor allem in seiner Heimatstadt Krakau wurde mit Konzerten, Ausstellungen, Umzügen und Gottesdiensten an den Papst aus Polen erinnert.
Oben auf einer Anhöhe über Krakau steht eine riesige moderne Kirche, benannt nach Johannes Paul II., dem polnischen Papst. Am Dienstagabend ist die Kirche voll. In den Reihen sitzen viele Krakauerinnen und Krakauer, aber auch etliche Männer in kreuzritterartigen Roben, die Ritter Johannes Pauls II. Ein Kinderchor singt und vorn am Altar, in dem eine Ampulle mit Blut des Papstes aufbewahrt wird, steht Marek Jandraszewski, der Erzbischof von Krakau, ein Amtsnachfolger also von Karol Wojtyła, bevor der Kardinal und dann 1978 Papst Johannes Paul II. Wurde. Wir waren damals doch in Gefangenschaft und über die Zeit der Volksrepublik kann man mit Sicherheit sagen, es war ein Land der Düsterkeit und Dunkelheit. Und dann plötzlich Johannes Paul II., der Sohn der polnischen Nation, berufen, das Land zu erneuern, zu rufen, geht in die Freiheit. Der Papst aus Polen. Für viele Menschen hier ist er bis heute vor allem ein Freiheitskämpfer, der auch von Rom aus Polen immer im Blick hatte. 9-mal ist Johannes Paul II. Als Papst in sein Heimatland gereist. Sein erster Besuch 1979 mit einem Gottesdienst in Warschau vor einer 500.000 Menschen löste die Streikwelle der Solidarność aus. Am Dienstag erinnern auch die Abgeordneten im polnischen Parlament, dem Sejm, an den politischen Papst. Seine Worte von 1979, möge dein Geist kommen und das Antlitz der Erde erneuern, dieser Erde, waren nicht nur ein Aufruf zur geistigen Erneuerung, sondern auch der Impuls zu sozialen und politischen Änderungen. Für Polen bleibt er der geistige Vater. Und Andrzej Duda, der polnische Präsident, sagt am Dienstag, Johannes Paul II. Sei im Grunde einer der Schöpfer der polnischen Unabhängigkeit. Aber auch hier ist der Papst seit 20 Jahren tot. Die katholische Kirche steckt in einer tiefen Krise. Viele Gläubige haben die Nähe zur nationalpopulistischen PiS-Partei, die politische Einmischung in das Abtreibungsrecht und die Skandale um sexuelle Missbräuche nicht verziehen. Die Zahlenkombination 21:37 für den Todeszeitpunkt des Papstes, 21:37, ist für viele polnische Jugendliche heute ein Running Gag, der als Handy-Pin oder schlicht als Meme verwendet wird. Und trotzdem kommen am 20. Todestag um eben 21:37 viele hundert Menschen unter dem sogenannten Papstfenster in Krakau zusammen, dort, wo Johannes Paul II. Während seiner Besuche wohnte, abends das Fenster aufmachte und sich mit den Leuten unterhielt. Stefan war als junger Mann dabei. Er hatte eine enorme Leichtigkeit dabei, sich mit jungen Menschen zu verständigen. Ich war in diesem Alter, 20 etwa, und er hat von diesem Fenster, an dem wir gerade stehen, zu den Studenten gesprochen, zu den jungen Menschen, die hergekommen sind. Für mich hat er spirituell die wichtigste Rolle in meinem Leben gespielt. Auch Justyna ist hergekommen mit ihren Kindern.
Spezialnie, szczerze mówiąc, przyjechaliśmy z dziećmi, żeby...
Wir sind extra mit den Kindern gekommen, um Johannes Paul in Erinnerung zu rufen. Mein Mann und ich erinnern uns an seinen Todestag. Damals waren wir Teenager, jetzt kommen wir an jedem Jahrestag hierher. Die katholische Kirche hat in Polen an Ansehen verloren. Johannes Paul II., der irgendwie zeitlose polnische Papst, hat es nicht.
Polnische Christen haben in der vergangenen Woche an den 20. Todestag von Papst Johannes Paul II. Erinnert, Martin Adam berichtete. Die Dankeskirche in Bad Nauheim hat in den vergangenen Monaten Stück für Stück eine neue Orgel bekommen. Jetzt steht das neue Instrument auf der Empore, aber so ganz fertig ist die Arbeit noch nicht. Seit einigen Wochen wird das neue Instrument intoniert. Anne-Kathrin Hochstrat konnte dabei zusehen und zuhören.
Wirklich gut klingt die neue Orgel noch nicht. Aber schön sieht sie aus. Imposant stehen die silbern glänzenden Pfeifen auf der Empore. Die sind angeordnet wie ein Sprudel. Mal höher, mal tiefer. Das passt zur Kurstadt Bad Nauheim und gibt ein ganz besonderes Bild. Die Orgel ist mehrere Meter hoch, aber die verschiedenen Ebenen sieht man von vorne gar nicht richtig. Es sind etwa 3000 Pfeifen in dieser Orgel verteilt. Aber bei einer Orgel geht es natürlich nicht nur um die Optik, sondern vor allem auch um den Klang.
Gut.
Um den kümmert sich aktuell Andreas Sage, Orgelintoniteur der Orgelbaufirma Kleis aus Bonn. Für das Stimmen wird jede Orgelpfeife einzeln angepasst.
Und da muss man genau die richtige Mischung finden. Das ist manchmal etwas, wir arbeiten so in dem Bereich von Zehntelmillimetern, die es ausmachen, klingt ein Ton jetzt so oder so.
Dafür arbeiten die Orgelbauer mit eigenen Werkzeugen. Um zu verdeutlichen, wie das geht, nimmt Andreas Sage eine kleinere Orgelpfeife in die Hand.
Den Winddurchfluss, der von hier unten zum Fuß reinkommt, der wird gebremst durch eine Platte, die hier eingelötet ist. Und diese Platte, weil das ein weiches Metall ist, kann ich mit einem Draht nach oben und unten schlagen. Und dadurch wird das Windband einmal mehr nach innen gelenkt und dadurch spricht die Pfeife pünktlicher an. Und das ist sozusagen die Ansprachegeschwindigkeit, die man dann sozusagen damit regeln kann.
Das alles ist eine sehr kleinteilige Arbeit, für die es viel Leidenschaft braucht. Leidenschaft, die hat auch Frank Schäffler für die Orgel. Er ist Organist in der Dankeskirche.
Ich bin jeden Tag über eine Stunde hier. Ja, oft dann spät abends. Orgelbauer arbeiten teilweise auch relativ lange noch hier. Und manchmal bin ich noch um 10 Uhr abends hier für eine Stunde und gucke, was wurde gearbeitet. Gibt es noch Heultöne, die man vielleicht noch klären muss? Oder läuft die Traktur so wie gedacht? Das sind so die Themen, die kommen.
Es sind anstrengende Wochen für alle Beteiligten. Aber jeden Tag verändert sich etwas.
Jeden Tag kommt eine Klangfarbe dazu. Jeden Tag wird eine Stimme nochmal verbessert. Selbst die Pfeifen, die schon drin stehen, die werden noch verbessert, optimiert. Und wir sprechen manchmal darüber, soll die Flöte ab da oder ab da lauter werden? Das sind so Sachen, die man dann noch besprechen kann.
Voller Vorfreude ist auch schon Rosita Pfeffer. Sie ist eine der Spenderinnen für die Orgel. Denn ein Großteil des Instruments ist spendenfinanziert. Fast 1 Million Euro kostet der Orgelbau. Das hat sich gelohnt, sagt Frau Pfeffer.
Ich denke, es ist ein Geld wert. Und wir können es ja genießen. Ne? So alt bin ich noch nicht und ich hoffe, dass ich es noch lange genießen kann. Halt auch mit dem Herrn Schäffler zusammen. Ich singe in der Kantorei und er gibt uns dann das Kommando. Und da hoffe ich, dass das also schön wird und das schön klingt.
Ostersonntag soll die Orgel im Gottesdienst Premiere haben. Frank Schäffler fühlt schon mal vor.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Am 1. Aprilsonntag. Das launische Aprilwetter, das mögen ja viele gar nicht gerne. Genauso gelten launische Menschen meist als anstrengend und nervig. Aber so ein interessanter Geistesblitz, ein unerwarteter kreativer Gedanke oder eine rettende Idee in einer brenzligen Situation. So eine Eingebung, die kann ganz schön Bewegung ins Leben bringen. Mit der Kraft von Eingebungen will ich mich beschäftigen heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Wann kann ich einer Eingebung vertrauen? Woher kommt die überhaupt? Und wie kann sie mich im Leben auf die richtige Spur bringen? Darum soll es jetzt gehen. Manchmal kommt einem so eine Eingebung ja vor wie eine Stimme, entweder von außen oder aus dem Inneren. Und das führt mich zu den sogenannten prophetischen Menschen in der Bibel. Kann so eine Eingebung womöglich auch die Stimme Gottes sein? Darüber habe ich in dieser Woche mit Veit Dinkelacker gesprochen. Er ist Theologe und Direktor des Bibelhaus Erlebnismuseums in Frankfurt. Da ist zum Beispiel der Prophet Jeremia in der Bibel, der immer wieder berichtet, dass er etwas gesehen hat, ein Bild, einen Traum oder eine Vision oder etwas gehört hat. Ich habe Veit Dinkelacker gefragt, wissen wir eigentlich genauer, was ihm da jeweils passiert ist?
Die Überzeugungskraft der biblischen Prophetinnen und Propheten hat immer wieder Menschen fasziniert. Wir wissen über sie nur das, was in den Prophetenbüchern steht. Wie es wirklich war, lässt sich schwer sagen. Aber es ist klar, dass Prophetinnen und Propheten sich dort nur als eine Art, wir würden wahrscheinlich sagen, Medium verstehen, also eine Person, durch deren Mund sich Gott der Welt mitteilt, eben durch prophetische Bilder und Worte. Die Prophetin spricht nicht aus sich selbst heraus, es wird so erzählt, dass ihm oder ihr die Worte in den Mund gelegt sind.
Und würde es da passen, dann von einer Eingebung zu sprechen?
Das, was zu sagen ist, kommt von außen und ist insofern eine Eingebung, ja. Ein Prophet erklärt die Welt in neuen Worten und legt den Finger in die Wunde. Er sieht etwas, was du nicht siehst.
Und was für ihn eben tatsächlich auch von Wichtigkeit ist. In der Bibel ist ja oft von Engeln die Rede, die den Menschen eine göttliche Botschaft überbringen. Kann man sagen, Engel sind vielleicht in der biblischen Zeit ein anderes Wort für Eingebung?
Wie die Propheten gelten die Engel als Boten Gottes. Ihre Aufgabe ist es, Menschen erkennen zu lassen, was gut ist und was zu tun oder zu lassen ist. Also hier zum Beispiel Josef, der Mann der Maria, verlässt seine schwangere Frau nicht. Oder Hagar kehrt in der Geschichte doch wieder zum Zelt zurück, von dem sie weggelaufen ist, weil der Engel ihr ins Gewissen redet. Die Bibel erzählt es so, dass die wirklich wegweisenden, lebensverändernden Gedanken von einem Boten Gottes kommen, von außen. Und wenn Sie möchten, dann eben als Eingebung, ja.
Ich greife nochmal eine andere biblische Geschichte raus, die Geschichte von Jakob, der sich ja den Segen seines Vaters erschlichen hat. Dann ist er auf der Flucht und hat in der Nacht einen Traum. Das ist der ja manchen auch bekannte Traum von einer Himmelsleiter. Und in der Geschichte heißt es dann, als er morgen aufwacht, da weiß er eigentlich gar nicht so richtig, was da passiert ist. Aber er ahnt vielleicht mehr, dass das ein besonderer Ort ist und auch ein besonderer Moment. Und dann geht er weg mit dem starken Gefühl, es wird wieder gut, Gott wird mit mir sein. Könnte man so eine Situation als Eingebung bezeichnen oder trifft es dann das doch eher nicht?
Es sind immer wieder diese Geschichten in der Bibel, in denen Menschen, die eigentlich nicht mehr viel zu hoffen haben, Zuversicht gewinnen. Empowerment würden wir vielleicht heute dazu sagen. Mhm. Also Gott schenkt denen Kraft und Macht, die keine Kraft und Macht haben. Und diese Kraft kommt, so erzählen es die Geschichten, von außen. Der Traum von der Himmelsleiter und Gottes Stimme, die Jakob stärkt, das ist schon ein großes Bild dafür, wie Menschen Kraft gewinnen, weiterzumachen, ja.
Wenn Menschen jetzt heute sagen, in einer wichtigen Lebensentscheidung, da bin ich einer Eingebung gefolgt, was würden Sie als Theologe dazu sagen?
Kraft zu gewinnen, einen entscheidenden Schritt zu machen, das ist eine großartige Erfahrung. Und das ähnelt in jedem Fall dem, was erzählt wird, wenn Gott sich Menschen in den Heiligen Schriften zuwendet. Sie fassen Mut und tun, was zu tun ist und hoffentlich zum Besten aller. Das weiß man meistens ja dann erst hinterher und in der Rückschau wirkt dann so ein Gedanke oder Entschluss, der alles zum Guten wendet, wie eine Eingebung.
Veit Dinkelacker, Theologe und Direktor des Bibelhaus Erlebnismuseums in Frankfurt. Mit ihm habe ich gesprochen über Geschichten in der Bibel, in denen Menschen so etwas wie eine besondere Eingebung hatten und wie wir das heute verstehen können. Also das ist klar, nicht jede Eingebung ist gleich die Stimme Gottes, aber viele kennen das doch, dass da plötzlich so ein Gedanke ist oder ein Satz, der uns vielleicht auch bei einer Entscheidung hilft oder den wir einfach irgendwie ernst nehmen.
Ja, das mache ich auf jeden Fall. Sollte man auch tun oder zumindest mal näher darüber nachdenken und sich fragen, warum man so eine Eingebung hat.
Wir fahren dieses Jahr auf ein Festival. Das kam relativ spontan auf jeden Fall. Das war so die Eingebung, wir müssen mal wieder auf ein Festival fahren mit ein paar Freunden. Bei München, da ist das, glaube ich, irgendwo. So Hip-Hop, irgendwie Rock so ein bisschen. Ich weiß auch nicht so genau, ich bin einfach draufgesprungen, mehr oder weniger.
Ich glaube überhaupt nicht. Aber das liegt daran, dass ich so gestrickt bin, wie ich gestrickt bin. Ich bin eher so ein Kopfmensch und bin Planer und weiß, was ich will. Und da sind dann die spontanen Eingebungen von langer Hand geplant.
Ich hatte das kürzlich mit meinem Nachnamen. Ich heirate jetzt und habe überlegt, meinen Namen abzugeben. Habe aber dann ein paar Mal drüber geschlafen und gedacht, wir heißen dann zwar alle gleich, aber irgendwie möchte ich meinen Namen doch behalten.
Es gibt viele Dinge auch so im Kleinen. Ne? Also manchmal ist es einfach, man hört ein Lied oder ein Musikstück, dass man das Ungarn kennt aus der Zeit, dass man da gearbeitet hat. Und dann spontan hat man Lust, Paprikahähnchen zu kochen, Menschen zu kontaktieren, vielleicht auch mal... Ja, so größere, spontane Entscheidungen.
Also ich bin eher Typ Pro-Kontra-Liste und genauer drüber nachdenken, lange Entscheidungen vor sich herschieben und dann irgendwann am Ende Bauchentscheidungen, je nachdem, was dann überwiegt. Ich glaube, weil ich irgendwie immer eine Art Sicherheit brauche. Ich will immer die effizienteste oder beste Lösung dann finden.
Wobei ich habe festgestellt, dass das, was ich zuerst gedacht habe, was ich gefühlt habe, war immer das Richtige. Ganz komisch, ne?
Ja, sie haben schon eine eigenartige Kraft, diese spontanen Gedanken, diese inneren Stimmen, dieses Bauchgefühl. Die Kraft der Eingebung ist heute mein Sonntagsthema. Und ich will dem noch etwas genauer nachgehen, denn es gibt ja manchmal in persönlichen Umbruchssituationen auch so ein inneres Drängen, ein Gefühl, es sollte sich etwas ändern. Aber oft ist das sehr diffus. So ein bisschen wie wenn man bei einem Spaziergang an eine Weggabelung kommt und nicht so recht weiß, wo es weitergeht, rechts oder links. Manch einer vertraut dann einfach auf die Eingebung. Für Menschen in so einer Umbruchssituation hat die spirituelle Autorin und Mentorin Melanie Wolfers ein neues Buch geschrieben. Es heißt Atlas der unbegangenen Wege, eine Art Landkarte oder Wegweisung für die Reise zu sich selbst. Und so eine Reise hat ja vermutlich auch viel mit Intuition und Eingebung zu tun. Ich habe in dieser Woche mit Melanie Wolfers gesprochen und habe sie gefragt, was ist das eigentlich für eine Situation, so ein persönlicher Umbruch und welche Rolle spielt dabei die Eingebung?
Ja, unser Leben ist ja ständig in Bewegung und Wandlung, weil von außen etwas auf uns zukommt, was unser Leben verändert. Oder eben, und das ist die Situation, die Sie ansprechen, wenn man von innen her irgendwie merkt, ja, es ist ein Neustart dran, ich will was verändern. Das heißt, hier klopft das Leben gewissermaßen von innen her an und sagt, hey, orientier dich neu. Und da scheint es mir so, also natürlich verschiedene Signale zu geben. Ich möchte so zwei nennen, wann das Leben von innen her anklopft. So, dass zum einen ist die Stimme der Sehnsucht, die mich in Bewegung setzt, die mich dazu bringt, einen lang gehegten Traum umzusetzen, vielleicht ein Instrument zu lernen, eine große Reise zu machen oder mich beruflich umzuorientieren. Und dann gibt es noch so einen inneren Impuls, wo man so den Impuls hat, weg von hier, das ist mein Ziel. Was weiß ich, die Liebe läuft im Leerlauf, die Arbeit stresst oder die Lebenssituation, in der ich stecke, die überfordert mich so total, dass ich Raubbau an meiner Gesundheit treibe und ich so merke, ich muss etwas verändern, um mich, mein Leben, meine Beziehung, meine Gesundheit zu schützen.
Wenn ich dann denke, da schält sich so ein Gedanke raus, dann ist es ja oft so, da stellen sich dann gleich die Argumente dagegen und ich muss mich irgendwie entscheiden. Wie finde ich da eine gute Entscheidung?
Also es ist ja ganz normal, dass sich dann Einwände melden. Und das ist auch wichtig, die ernst zu nehmen, weil da kann ja auch eine wichtige Botschaft drin stecken. Ne? Also wenn jemand überlegt, ich gehe ein halbes Jahr aus dem Beruf raus und mache nochmal eine Fortbildung und dann kommen Gegenargumente, ja, wie ist das mit den Finanzen, was bedeutet das für das Team etc. Also in den Einwänden stecken ja auch wichtige Botschaften drin, die es gilt gut zu berücksichtigen, um zum Beispiel nicht leichtfertig Beziehungen zu gefährden oder sich selber zu überfordern. Und was ich für ganz, ganz wichtig halte, immer wieder sich bei weitreichenden Entscheidungen auch Zeit zu nehmen, um innerlich abzugleichen. Stimmt das so mit meiner grundlegenden Dynamik überein, in welche Richtung ich unterwegs sein möchte, mit meinen Werten und mit meinen Zielen? Überfordert mich das oder beflügelt mich das? Also sich mit sich selber zu verabreden, um in sich hineinzuhören, ist das, was ich jetzt vor Augen habe, stimmig.
Frau Wolfers, Ihr Buch heißt Atlas der unbegangenen Wege. Und das ist ja vielleicht ein Problem in solchen Umbruchssituationen und bei Neuanfängen. Wir wissen ja oft nicht, wohin das führt, was uns da erwartet. So ein Neuanfang ist ja oft mit großer Unsicherheit verbunden. Wie kann ich mit dieser Unsicherheit umgehen?
Ja, zum einen damit rechnen, dass Unsicherheit sich einstellt, weil wenn ich mich auf Neues einlasse, kenne ich mich nicht aus. Und wenn ich damit rechne, normalisiere ich das damit schon ein Stück und dann ist es nicht ganz so dramatisch, dass ich mich unsicher fühle. Dann scheint mir wichtig, sich an gelungene Neuanfänge zu erinnern, was mir damals geholfen hat, aufzubrechen und durchzuhalten, als es schwierig wurde. Das kann mir das Vertrauen hier und jetzt stärken, in mich und meine Kraft, auch dieser Unsicherheit jetzt zu begegnen. Und noch ein letzter Punkt, auch so Zwischenerfolge feiern. Mhm. Also so, das ist ja so ganz wichtig, weil manchmal neigt man dann so in der Krise einfach nur auf das Schwierige zu schauen und dann zu sagen, ey, das ist ein Etappensieg. Da habe ich jetzt echt zum Beispiel bei einer neuen Stelle, es läuft zwar noch nicht alles rund, aber den Etappensieg feiern, dass da was gut gelaufen ist.
Der Untertitel Ihres Buches, das Sie mit Andreas Knapp zusammengeschrieben haben, heißt Eine Reise zu dir selbst. Warum ist gerade so ein Lebensumbruch, eine Veränderung am Ende eine Reise zu mir selbst?
Es wäre schön, wenn sie es ist. Das ist der Wunsch. Ich denke,
das heißt, ich muss darauf achten.
Ja, ich glaube, jeder Mensch möchte doch eigentlich im Letzten, am Abend eines Tages und am Abend des Lebens in den Spiegel schauen können und im Großen und Ganzen sein Leben bejahen können. Und es tut total weh, wenn man, das merke ich auch in der Begleitung von Menschen, wenn die irgendwann sagen, Mensch, da habe ich eine Riesenchance verpasst und ich habe irgendwie echt ein Stück an mir vorbeigelebt oder ich habe verpasst, mit meinen Kindern eine dichte Beziehung aufzubauen, weil ich immer so viel im Beruf war. Und das kann man dann ja nicht nachholen. Und das tut weh. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder auch so innezuhalten und so zu schauen, wie bin ich unterwegs? Bringt mich das dem näher, wer ich sein möchte, was mir wichtig ist? Deswegen sind so Umbruchphasen eben eine Einladung, sich selber weiterzuentwickeln, als Person zu wachsen, im Blick auf die Dinge, die einem am Herzen liegen und als Person zu reifen.
Sich in Umbruchszeiten des Lebens auf den Weg zu machen, auf eine Reise zu sich selbst, dazu will Melanie Wolfers ermutigen. Sie ist spirituelle Bestsellerautorin, Vortragsrednerin und Mentorin. Ihr Buch, ganz frisch erschienen, heißt Atlas der unbegangenen Wege. Sie hat es zusammengeschrieben mit Andreas Knapp. Mehr dazu auf ihrer Homepage www.melaniewolfers.de. Mehr als eine Laune, die Kraft der Eingebung war heute unser Himmel- und Erde-Sonntagsthema. Danke fürs Hinhören. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Genießen Sie den Sonntag.